Apfelvogelstories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Anne, wir haben ja gerade Winter und wir hatten die Gutzles-Folge und da habe ich gesagt, dass im August ich mir nicht vorstellen kann, wie man Lust darauf hat, schon Gutzle zu essen.
Ja, genau.
Jetzt ist aber Winter und ich habe ehrlich gesagt schon Bock auf Spargel.
Ja, oder Erdbeeren oder irgendwie was Frisches.
Ja, irgendwie in dem Fall passt es auch für mich. Das soll nämlich unser heutiges Thema sein. Wir haben zwei Gäste eingeladen. Den Marc, den kennt man mittlerweile.
Genau, Marc Wieland, unser Pestizidkollege.
Ja, ein Pestizidlexikon kann man es auch nennen. Und neu dazugekommen die Leonie, auch aus dem Pestizidbereich. Hallo Leonie, du bist auch Laborleiterin hier bei uns.
Ja, genau. Hallo, freut mich, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, auch von meiner Seite nochmal danke. Ich bin ja nur schon ein bisschen bekannter hier.
Ein Urgestein.
Aller guten Dinge sind drei. Und damit es auch richtig gut wird, wie es bisher schon war, habe ich mir natürlich richtig gute Verstärkung heute dazugeholt.
Fantastisch.
Fantastisch, ja. Ich habe schon gesagt, es soll heute um Frühlingsgemüse, Frühlingsobst gehen, beziehungsweise Obst und Gemüse, das im Frühling bei uns zu Hause ist. Und für mich ist der Spargel und die Erdbeere da relevant. Mit was fangen wir an? Ich würde sagen...
Womit die beiden Lust haben, fangen wir an.
Ja.
Würde ich doch sagen, fangen wir mit den Radieschen an.
Mit dem Radieschen, ja stimmt, das gibt's auch im Frühling.
Genau.
Sehr gut. Wieso das Radieschen? Ja, das muss ich jetzt erklären, weil das Radieschen, das ist ein Radieschen, oder?
Gut, vielleicht sagen wir es mal so, Radieschen hat einen aktuellen Bezug. Wir haben da ein Projekt gestartet gehabt dieses Jahr, mal eine bestimmte Auswertung gemacht, auch mal geschaut, wie sieht es denn bei Radieschen aus, wie sieht es denn aber auch mit den Radieschenblättern aus, die immer beliebter werden.
Warum Radieschenblätter? Was mache ich denn mit denen?
Also, was du mit denen machst, weiß ich natürlich nicht, aber manche Leute essen die gern im Salat oder machen daraus auch Pestos. Und gerade mit der Bewegung zu mehr Nachhaltigkeit gibt es eine sogenannte Leaf-to-Root-Bewegung, die das ganze Lebensmittel auch verwenden will. Und aus dieser Richtung her kam dieses Projekt. Und da es jetzt auch eigene Höchstgehalte gibt für Radieschenblätter, seit diesem Jahr, seit 2025, haben wir da mal ein Projekt gemacht und beide Teile vom Radieschen untersucht.
Ja, man muss ja wissen, es gibt für alles mögliche Grenzwerte für Pestizide und wie die Leonie gesagt hat, neu auch für die Radieschenblätter. Das kommt vielleicht für den einen oder anderen überraschend, aber jetzt haben wir die untersucht. Was sind die Ergebnisse?
Also auf den Radieschenblättern sind viel mehr Rückstände drauf wie auf den Radieschen. Das liegt vielleicht zum einen daran, dass die Blattoberfläche viel größer ist als jetzt die Oberfläche von dem Radieschen. Aber natürlich auch sind die Radieschen in der Erde und die Pflanzenschutzmittel werden ja über der Erde auf die Blätter ausgebracht, sodass da einfach mehr Rückstände drauf bleiben.
Es muss uns also im Prinzip nicht verwundern, was wir
also
herausgefunden haben.
Ist es generell so?
Man kann auch andere Beispiele nennen, die wir schon geguckt haben. Wir haben auch schon das Grün von Karotten untersucht. Wir haben auch schon die Blätter von den Kohlrabi untersucht. Da war es im Prinzip nicht viel anders da.
Mhm. Das heißt, jetzt haben wir da Rückstände drauf. Okay, ein Stück weit nicht überraschend, weil letztendlich sind überall Rückstände drauf, wo auch angewandt wird. Sind die Rückstände, die wir da gefunden haben, irgendwie besondere Natur, heißt besonders hoch, besonders auffällige Pestizide oder sonst irgendwas?
Also sie sind 15 Mal höher wie in diesen Radieschen, aber die Grenzwerte, die gelten, wurden alle eingehalten. Das sind die Grenzwerte, die auch für Rucola gelten. Da hat die EU entschieden, dass man das zusammen in einen, also
in einen Topf werben kann
vielleicht auch.
Eine Salatschale.
In eine Salatschale könnte man es bestimmt auch zusammenwerfen, genau. Hauptsächlich waren da so Fungizide, Wirkstoffe drauf, also die gegen Pilzkrankheiten helfen.
Aber ansonsten jetzt nichts Kritisches, oder? Wenn ich das so raushöre. Ist ja schon mal schön. Also man kann die schon essen, also heißt es, oder?
Man kann die schon essen. Ist jetzt auch nicht anders wahrscheinlich sehr viel anders, wie wenn man jetzt eben den Rucola zum Beispiel essen würde. Der Grenzwerte sind die gleichen. Natürlich, wenn man die jetzt in seinem eigenen Garten anbaut und weiß, dass man da keine Pflanzenschutzmittel angewandt hat, dann ist es natürlich besser, dann hat man einfach weniger Rückstände.
Ist natürlich auch immer die Frage, was jeder oder ihr unter kritisch versteht. Wenn man kritisch darunter versteht, dass es nur rein um die Grenzwerte geht, dann hat man hier überhaupt kein Problem, nichts zu beanschauen. Wenn man kritisch darunter versteht, wie es der Verbraucher vielleicht möchte, dass so wenig wie möglich drauf ist, dann muss man sagen, okay, man findet schon was in den Radieschen, egal wo sie herkommen, egal ob es Deutsche sind, ob es Italienische sind, die den Hauptanteil am Markt ausmachen. Aber es war jetzt nichts, was uns, sage ich mal, die Schweißperlen auf die Stirn treiben würde.
Was ich da viel spannender finde in diesem Zusammenhang, wenn ihr euch vielleicht erinnern könnt, es gab mal eine kurze Zeit, da waren die Radieschenblätter alle abgetrennt und die Radieschen waren allesamt eingepackt. Da war noch keiner so richtig klar, wie das denn so weitergeht mit diesen Radieschenblättern. Stimmt das? Ja? Weiß nicht, vielleicht ist es euch aufgefallen. Kurze Zeit. Nee, bin ich der Einzige. Nee, aber es war so tatsächlich. Eine kurze Zeit gab es einfach keine Radieschenblätter an den Radieschen.
Ich meine, die gehen sowieso total schnell kaputt, also sind verfault und eklig. Von daher muss man schon einen guten Zeitpunkt abpassen.
Das war aber auch so eine Zeit, wo vieles von dem Gemüse so abgepackt, ohne bestimmte Anteile im Kühlregal kurz haltbar verkauft wurde. Waren auch die Karotten, die damals schon geschält und so weiter verkauft wurden. Es war der Stangensellerie, der schon geschnitten verkauft wurde. Das war damals auch so ein leichter, kleiner Trend, aber auch, wie es Flo sagt, auch dem zugetragen.
Ja, jetzt aber gehen wir ein bisschen höherpreisiger, denke ich mal. Insbesondere dann, wenn es darum geht, den allerersten Spargel zu ändern. Ich mag Spargel ohne Ende. Spargel. Ich denke, das interessiert viele. Da geht es immer darum, dass der aus Deutschland kommt oder regional angebaut wurde. Wann fängt denn das eigentlich immer so an mit dem Spargel?
Dürfen wir da mal eingrätschen?
Ja, du darfst immer reingrätschen.
Gut, dann machen wir das mal. Dann müssen wir mal damit aufräumen. Du würdest jetzt gern Spargel essen? Darfst du tun. Aber wirst du keinen Deutschen finden. Dann musst du halt mit dem aus dem Hochland von Peru oder irgendwo aus, jetzt dann bald aus Griechenland oder so, mit Vorlieb nehmen. Aber du kannst jetzt auch schon Spargel essen.
Okay, aber ich mag ja den deutschen Spargel essen.
Dann musst du noch ein klein bisschen warten.
Bis wann ungefähr?
So ungefähr bis Anfang April. Kommt immer natürlich aufs Wetter drauf an. Und manche Spargelbauern oder viele verwenden ja auch die Folien, um das noch ein bisschen früher zu haben. Dann gibt es ganz Einzelne, die sogar ihre Felder beheizen, um die allerersten zu sein. Aber meistens ist so Anfang April.
Ja, da ist die Heißlust immer noch groß am Anfang und der Spargel kostet noch abartig viel Geld, astronomische Preise teilweise. Und dann wird es ja zum Glück immer besser. Wie sieht es denn Pestizide?
Besser inwiefern?
Preistechnisch. Also es wird einfach erschwinglicher, denke ich. Ja.
Aber wie ist denn jetzt die Pestizidsituation auf dem Spargel?
Sagen wir es mal so, wenn man mal vergleicht mit den Radieschen von vorher, wo man doch das ein oder andere drauf findet, ist Spargel eher so, dass man, sage ich mal, wenig findet oder nur punktuell mal was findet. Es kann mal, wenn schon, vielleicht ein Herbizid sein, was man drauf findet, einfach weil hier der Befallsdruck gegen die Unkräuter einfach gegeben ist auf dem Feld, den man ein bisschen bekämpfen muss. Allerdings bildet es eher die Ausnahme, dass man da was finden.
Das heißt, dann finde ich einen Rückstand von einem Pestizid oder überhaupt irgendwas. Hat das auch mit zu tun, dass es unter der Erde wächst, so wie bei dem Radieschen und dem Radieschenblatt?
Bestimmt, ja. Also so bei dem Spargel, wir hatten mal eine Auswertung gemacht, man findet so 1 bis 2 Rückstände im Schnitt pro Probe. Das ist ziemlich wenig für so ein Gemüse. Und ja, die wachsen eben auch unter der Erde, sind natürlich auch gewisserweise dann vor manchen Einflüssen und Krankheiten geschützt.
Wie sieht es dann mit dem grünen Spargel aus? Weil ich glaube, der ist ja dann quasi schon oberirdisch und hat schon ein bisschen Licht abbekommen, deswegen wird er grün. Aber der wird ja auch nicht extra behandelt dann noch, oder?
Der kriegt auch jetzt keine extra Behandlung. Vielleicht kriegt das ein oder andere bisschen mehr ab, weil er eben über der Erde wächst, wo er anderen Einflüssen noch ausgesetzt ist. Aber rein von den Ergebnissen, die wir haben, haben wir jetzt da keinen großen Unterschied festgestellt.
Hört sich doch super an, oder?
Ja.
Macht meine Lust auf den Spargel noch größer, tatsächlich.
Bist du eher so ein weißer Spargelesser?
Ja, weiß.
Vielleicht nochmal eine Anmerkung. Der grüne Spargel wird ja immer beliebter. Ist auch den man jetzt schon größtenteils im Handel findet, was aus Peru kommt. Hat auch damit zu tun, ist für den Verbraucher angenehmer, er muss ihn nicht schälen.
Deswegen ist er mein Favorit.
Naja, ja, aber weiß es einfach, ich finde ihn zarter.
Traditionell gehört für die Deutschen im Prinzip der weiße Spargel auf der Teller.
Ja, wieso ist Hollandaise dann gut? Oder Butter.
Wieso?
Vielleicht
ist
auch das der Grund, warum ich den Spargel so gern mag.
Anne,
du hast gesagt Erdbeeren.
Ja.
Ich denke Erdbeeren.
Stopp, vielleicht können wir nochmal kurz eingrätschen.
Boah, okay. Heute ist aber eingrätschig unterwegs.
Was der deutsche Spargel betrifft. Es gibt ja da eine gewisse Saison und irgendwann läuft die aus. Es ist ja nicht so, dass es den bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.
Ja, das hat es ja meistens so mit diesen Frühjahrsgeschichten.
Genau, aber für das Spargel haben wir ein spezielles Datum.
Welches wäre das? Ja, das ist irgendwann immer im Juni. Da heißt es dann auch im Radio, noch eine Woche wird geerntet, irgendwie sowas in die
Johannistag,
Richtung.
Johannistag, oder?
Ganz genau. Und wisst ihr aber, wann der fällt?
Mein 24.
Ja,
jetzt sind wir der gleiche Tag, oder?
Ja. Ihr seid gut vorbereitet, genau.
Und warum ist es so?
Die Pflanze muss sich ja dann irgendwann wieder regenerieren, weil du willst ja nächstes Jahr auch wieder Spargel essen. Deswegen muss man der Pflanze die Chance geben, dann eben diese grünen Blätter, den grünen Teil auch auszubilden, sodass sie entsprechend sich wieder regenerieren kann, den Winter auch übersteht. Und traditionell hat man diesen Tag gewählt, weil dann eben einfach noch genug Zeit ist zum ersten Frost.
Ah, okay. Und dann muss man halt irgendwann doch auf das Glas ausweichen. Oh, Spargel im Glas. Nein, nicht so meins, aber könnten wir auch mal drüber reden.
Das ist auch ein gutes Thema,
ja.
Da reden wir dann allerdings von ganz anderen Herkünften. Im Glas werdet ihr sicherlich keinen deutschen Spargel finden.
Das glaube ich auch. Der wird wohl ein bisschen teuer sein.
Da werdet ihr auch keinen griechischen und keinen peruanischen Spargel finden. Der kommt dann wieder von wo ganz woanders her.
Ich glaube eher China, ne? Oder? Die waren es nicht Großproduzenten? Ich weiß noch, wir haben den Artikel zusammengeschrieben, Leonie, und ich meine, wir waren sehr überrascht.
Genau. Ja, China produziert relativ viel Spargel.
China produziert allgemein relativ viel. Auch, auch Erdbeeren. Ich will jetzt die Erdbeeren. Die sind nämlich genauso gut.
Haben wir ja schon das nächste Thema.
Ja, genau. Erdbeeren, ich denke, da ist wahrscheinlich mehr los wie im Spargel. A, wahrscheinlich wächst du oberirdisch und Beeren. Wir kennen es aus dem Labor, wenn die Beeren, oder ihr kennt es zu Hause auch, zu Erdbeeren halten sich nicht besonders lang. Im Zweifel sind die schneller verschimmelt und gammelig, als einem lieb ist. Das hat wahrscheinlich mit Pilzen zu tun, oder? Also das, ich denke, der Druck von Pilzen auf Beeren generell ist ziemlich hoch und die Erdbeere ist da keine Ausnahme, oder?
Ja, auf jeden Fall. Die sind natürlich relativ empfindlich. Und bei uns ist ja manchmal im Frühjahr auch relativ feucht und regnerisch, kann es ziemlich nass sein. Das ist natürlich für die Erdbeere eigentlich relativ ungünstig. Da müssen wir relativ viele Fungizide oft angewendet werden. Es wird ja auch das Stroh oft benutzt und unter den Erdbeeren ausgelegt, sodass man auch versucht, da ein bisschen die Feuchtigkeit abzuhalten, damit man eventuell auch ein paar weniger Pflanzenschutzmittel verwenden muss. Aber je nach Witterung kommt der Erdbeeranbauer da natürlich einfach nicht drumherum.
Ja, die liegen ja manchmal, ich meine, man kennt es ja selber, die liegen ja echt ziemlich nah am Boden, im Dreck quasi. Und da ist natürlich Pilze und andere
Fressfeinde.
Ja, Schnecken findet man auch, ja. Stimmt schon, manchmal ist schon so, ja.
Erdbeeren decken da ziemlich gut das ganze Spektrum ab, was so an Schädlingen auftreten können. Die sind eigentlich allem ausgesetzt.
Mhm. Das heißt, da habe ich viele Rückstände und auch tendenziell höhere Gehalte an Pestiziden?
Ja, also im Vergleich zum Beispiel jetzt zu dem Spargel, über den wir gerade gesprochen haben, sind da natürlich viel mehr Rückstände drauf. Wir haben mal ausgewertet, so pro Probe findet man so 6 Wirkstoffe im Schnitt mindestens, manchmal auch mehr. Und
alles, glaube ich, Fungizide, also Stoffe, die gegen Pilze halt eben
funktionieren. Sehr viele Fungizide, ja, die eben diese Pilzkrankheiten in Schach halten sollen, ja.
Genau, teilweise aber auch das ein oder andere Insektizid gegen Schädlinge, die auftreten können, aber auch mal ein Herbizid, weil natürlich Erdbeeren bodennah, die Pflanze ist auch einem Druck gegen Unkräuter ausgesetzt. Und wie ihr schon gesagt habt, natürlich Schneckenmittel findet man auch das ein oder andere Mal sicherlich.
Ja, ich meine, ist so. Also ich meine, Beeren sind halt eben, wie sie sind. Bio gibt es da auch, ich weiß es nicht. Bio-Erdbeeren gibt es zumindest nicht so häufig, habe ich den Eindruck. Ich glaube, das ist schlichtweg der Tatsache geschuldet, dass es halt eben so schnell kaputt geht.
Genau, und dann muss man auch dazu sagen, wenn du mal guckst, wenn die ersten, jetzt reden wir mal von deutschen Erdbeeren an den Markt kommen, haben wir ein ähnliches Preisniveau, wie wir beim Spargel teilweise haben. Vielleicht nicht ganz so hoch, aber auch eher hochpreisig. Und lässt dann wieder Saison, geht der Preis runter. Bio-Erdbeeren, dann preise ich natürlich vielleicht nochmal ein bisschen.
Wo liegt die Saison in Deutschland genau? Ich meine, geht ein bisschen später los wie beim Spargel immer in der Regel.
Wobei sich die Saison auch bei den Erdbeeren im Vergleich zu früher nach vorne gezogen hat, weil eben bei Erdbeeren mittlerweile nicht nur Freiland angebaut wird, sondern auch viel in beheizten Folientunneln und Gewächshäusern. Die ersten deutschen Erdbeeren haben wir teilweise schon Ende März, Anfang April auch schon hier zur Untersuchung gehabt.
Dabei ist die Erdbeere eigentlich gar keine Beere. Wir reden immer so lapidar über die Erdbeere. Dabei, ich muss mich ein bisschen klugscheißen, das ist eigentlich eine Sammelnuss.
Frucht.
Ja, Sammelnuss.
Frucht.
Frucht. Die Nüsschen, also diese kleinen Dingern, die manchmal so ein bisschen an den Zähnen hängen.
Ich wollte
gerade
sagen,
die eigentliche Früchte.
Wenn es beim Essen so schön an den Zähnchen knirscht.
Ja, so ein kleinischer botanischer Randnotiz.
Vielleicht noch ein kleiner Einschub. Wir haben es jetzt gerade von deutschen Erdbeeren gehabt und haben auch, die Leonie hat ja so schön dargelegt, wie viele Rückstände wir so finden im Durchschnitt, auch bei unseren Auswertungen, lässt sich jetzt so von der Herkunft her auch gut projizieren, egal ob man jetzt die Einheimischen nehmen oder ob man auch die Spanischen nehmen, die ja früher am Markt sind, die jetzt so in der ersten frühen Jahreshälfte kommen, stellt sich jetzt kein großer Unterschied da in den Zahlen.
Wir haben jetzt Dezember und ich habe tatsächlich schon Erdbeeren im Kühlregal gefunden. Wo kommen die denn her?
Habt ihr mal drauf geguckt, wo die so herkommen?
Hast du mal auf die kommen sie doch schon auf Spanien und ich muss sagen, die sind erstaunlich gut.
Wobei die jetzigen, die jetzt gerade da sind, da haben wir keine spanischen. Die kommen noch etwas weiter südlicher her.
Ägypten und solche, also Nordafrika.
Genau.
Da wird allgemein gern werden Beeren viel angebaut und die dann zu uns kommen.
Haben wir da noch Daten im Kopf, die wie die so sind?
Also rein so ein bisschen aus der Historie geplaudert. Mittlerweile finden wir bei Erdbeeren ganz selten mal, dass man eine Überschreitung von dem Höchstgehalt haben. Man findet viel drin, allerdings sind die Rückstandsgehalte auch teilweise relativ hoch. Die, sage ich mal, Erdbeeren aus Ägypten, aus Marokko, wo sie auch herkommen, haben uns früher doch mal eher Probleme gemacht, machen uns jetzt eher keine Probleme bei den Untersuchungen, dass wir hier eine Höchstgehaltsüberschreitung, also Grenzwerte überschritten
hätten.
Ich denke,
das sollten wir allgemein nochmal thematisieren, weil es das heißt ja nicht, bloß weil wir Pestizidrückstände finden, dass daraus ein gesundheitliches Problem resultiert. Und die Grenzwerte, die fixiert wurden von der EU für einen bestimmten Wirkstoff auf der Erdbeere beispielsweise, sind ja so festgesetzt, dass ich keine gesundheitlichen negativen Auswirkungen erwarten sollte. Das ist richtig, oder?
Ist prinzipiell richtig, ja.
Ja, und die Grenzwerte werden jetzt ja auch nicht nur nach den gesundheitlichen Auswirkungen festgesetzt, sondern oftmals könnte man aufgrund der toxikologischen Daten vielleicht sogar noch einen höheren Grenzwert haben. Aber die werden ja auch so festgesetzt, dass die eingehalten werden, wenn der Landwirt das Mittel so anwendet, wie das vorgegeben ist, die Wartezeiten einhält, dann auch vor der Ernte. Und dann werden die Grenzwerte eingehalten. Natürlich spielen auch die toxikologischen Daten eine Rolle, aber das ist eben auch ein wichtiger Faktor bei der Frage, was kann jetzt der Grenzwert sein?
Thema Faktor ist gut. Es werden bei der Festsetzung von den Grenzwerten auch immer Sicherheitsfaktoren eingebaut. Das heißt, der wird nicht genauso festgelegt, dass man gerade mit dem Grenzwert wirklich die Grenze erreicht, dass man auch schon ein toxikologisches Problem hat, sondern es werden da Sicherheitsfaktoren eingebaut, dass man sagt, okay, der kann 3-, 4-, 5-fach überschritten sein und es treten noch keine Wirkungen oder Probleme auf.
Das heißt, auch wenn ein paar Rückstände auf den Erdbeeren da sind, sollte man sich nicht zu viele Gedanken darüber machen, weil am Ende es ist unproblematisch. Manchmal kommt da immer noch dieser Cocktail-Effekt, der da angeführt wird. Ich meine, bei Erdbeeren haben wir gesagt, da sind ja viele verschiedene Wirkstoffe drauf, aber im Endeffekt so richtig ableitbar ist es bisher nicht, denke ich. Und was hast du da eine Meinung dazu?
Vielleicht muss man da auch mal eine andere Lanze einfach brechen und sagen, es ist möglich, Erdbeeren auch ohne Pestizide anzubauen, siehe Bio. Allerdings wäre dann die Marktversorgung für den Verbraucher einfach nicht möglich, so wie sie jetzt möglich ist. Und wenn der Verbraucher Erdbeeren möchte, dann müssen einfach auch konventionelle Erdbeeren da sein und die brauchen einfach eine gewisse Behandlung, weil sie sonst nicht, sage ich mal, auf dem Feld draußen überleben könnten. Dann können wir bei Erdbeeren vielleicht nochmal bei einem anderen Aspekt auch ansetzen. Ihr habt es ja vorher beim Spargel so schön aufgeworfen, die Sache, dass man der Spargel auch im Glas bekommt, verarbeitet, wo dann Leonie noch ein paar interessante Aspekte auch dazu beitragen konnte. Bei Erdbeeren sieht es ähnlich aus.
Du willst auf Tiefkühl raus, weil Beeren sind ja oft TK.
Ganz genau.
Und das sieht man ja nicht zwangsläufig, wo die Erdbeeren herkommen. Ich meine, auf der Frischware, oder? Korrigier mich, da muss draufstehen, wo sie herkommen. Also da steht dann beispielsweise Spanien oder Ägypten oder halt eben Deutschland drauf. Bei der DK-Ware ist es nicht so.
Ja, da ist es jetzt nicht vorgeschrieben, dass es draufstehen muss im Moment. Es steht manchmal trotzdem drauf, aber wir haben die Info nicht immer. Da steht manchmal auch dann Ägypten drauf. Das hatten wir schon auf jeden Fall. Ich glaube, Serbien war schon dabei. Ansonsten wissen wir es nicht. Wahrscheinlich wird auch aus Asien oder China eine gewisse Menge an diesen TK-Erdbeeren einfach auch zu uns kommen. Und da das natürlich ganz andere Teile der Welt sind, ist natürlich die Zulassungssituation von Pflanzenschutzmitteln eventuell total anders. Und Sachen, die vielleicht in der EU nicht verwendet werden, werden dort verwendet. Dementsprechend findet man auch mal andere Rückstände dann auf diesen TK-Erdbeeren, wie jetzt auf den hiesigen deutschen Erdbeeren zum Beispiel, die wir frisch dann haben im Frühjahr.
Was aber kein Problem rechtlich darstellt, oder?
Nee, das ist rechtlich kein Problem. Die Wirkstoffe sind trotzdem ja in der EU geregelt, haben trotzdem Höchstgehalte, die wir dann anwenden und überprüfen. Und die gelten natürlich auch für diese Erdbeeren, die jetzt aus Ägypten kommen oder aus China. Das ist egal. Und die Rückstandshöchstgehalte, die wir haben für Erdbeeren, gelten auch für die tiefgefrorenen. Das heißt, da können wir das ganz normal überprüfen.
Ich denke, die Diskussion ist ja immer da, gell, warum sind denn da Pflanzenschutzmittelrückstände drauf, die in Europa gar nicht zugelassen sind, gar nicht erlaubt sind. Naja, wenn das halt eben woanders herkommt, dann mag es wohl woanders anders ausschauen. Und wenn ich dann halt TK-Erdbeeren über will, gell, dann...
Vielleicht noch zwei Sachen zu der richtig guten Erklärung von der Leonie zu dem ganzen Thema. In anderen Teilen von der Welt sieht es auch mit dem Geld, sage ich mal, anders da aus. Da sind vielleicht nicht so die teuren Wirkstoffe gefragt wie hier, sondern da müssen sie auf anderes einfach zurückgreifen aus finanziellen Gründen. Und vielleicht noch eine zweite Sache. Man findet da auch, wie es die Leonie gesagt hat, einiges an Pestizidrückständen drauf. Stellt in der Regel kein Problem dar, so wie wir es rausgefunden haben. Aber wenn ihr an TK-Beeren denkt, das ist jetzt nicht das Thema hier, ist vielleicht Pestizide gar nicht das große Thema. Es gibt noch ein anderes großes Thema, wo TK-Beeren immer so ein bisschen im Fokus stehen. Vor allem, ich gehe jetzt mal auf Richtung Erkrankungen und Gruppenerkrankungen mit.
Da könnt ihr euch vielleicht auch erinnern. Ja.
Norovirus zum Beispiel. Soll jetzt hier kein Thema sein, aber da haben die auch eine potenzielle andere Quelle von Gefahren.
Das ist richtig.
Mhm. Hatten wir auch in unserer Erkrankungsfolge.
Ja, schon. Das hatten wir schon mal tatsächlich mal. Ja. Da haben wir schon mit Herrn Konzen. Matthias drüber gesprochen. Frühling ist aber auch Rhabarber. Mhm. Oder? Rhabarber, magst du auch? Rhabarberkuchen,
jetzt
lecker.
Jetzt sind wir richtig typisch deutsch.
Ja, schon,
jetzt
oder? Also jetzt kommen wir, jetzt haben wir die deutschen Erdbeeren, den deutschen Spargel. Wieso ist Rhabarber? Gibt es doch in ganz Europa, oder?
Aber guck mal in der kurzen Rhabarberzeit, wenn es da frische Rhabarber gibt, da wirst du fast nur deutschen Rhabarber finden. Du findest so gut wie keinen Rhabarber aus irgendeiner anderen Ecke von Europa oder irgendwo hier auf dem Markt.
Hat es mit dem Rhabarber das gleiche Aufsicht wie mit dem Spargel? Die Pflanze muss man irgendwie schonen? Oder warum ist beim Rhabarber die Zeit, wo es die überhaupt so gibt, so kurz? Weil das stimmt tatsächlich, das gibt es echt sehr, sehr begrenzt. Mhm. Ja.
Ja, der Rhabarber ist ja auch eine mehrjährige Pflanze, die sich dann im Winter auch wieder erholen muss, damit wir nächstes Jahr auch wieder Rhabarber ernten können. Und gleichzeitig ist es beim Rhabarber so, dass der Gehalt an Oxalsäure in der Pflanze über die Zeit einfach ansteigt und höher wird, sodass man eben auch üblicherweise um den 24. Juni dann einfach keinen weiteren mehr erntet. Weil
was hat es mit dieser Oxalsäure auf sich? Ist es ein Pflanzenschutzmittel?
Nein, es ist kein Pflanzenschutzmittel. Das bildet die Pflanze ja selber, diese Oxalsäure. Die ist jetzt für die meisten Menschen nicht direkt ein größeres Problem. Nur für die Menschen, die zu Nierensteinbildung neigen, ist es ein größeres Problem, weil das bindet eben das Kalzium. Und wenn man wirklich ganz in größeren Mengen das aufnimmt, dann kann der Körper das Kalzium dann nicht mehr so gut aufnehmen. Das ist dann nicht so gut. Aber wenn man in der Saison ab und zu mal Rhabarber isst, hat man da als nicht-Nierenstein-kranker Mensch keine Probleme damit.
Wenn ihr euch mal genauer das unter die Lupe nimmt und nachdenkt, wenn ihr daheim Spargel verarbeitet, zu einem Kuchen, zu einem leckeren, zu einem Kompott, was benutzt ihr denn vor allem vom Rhabarber?
Ja, den Stiel.
Genau.
Die Blätter werden ja nicht verwendet. Also
warum werden die Blätter nicht verwendet?
Weil die nicht besonders lecker sind.
Oder geh mal noch eine halbe Minute zurück, was die Leonie gerade gesagt hat.
Da ist noch mehr Oxalsäure drin.
Bingo.
Es wird morgen. Ist es tatsächlich so, dass in den Blättern am meisten ist und in dem Stiel, in dem Teil, wo wir verwenden, weniger. Und Ich meine, das ist ja auch der leckere Teil einfach,
ja,
schlichtweg.
Deswegen ist es auch immer gut beim Rhabarber, wenn man den Kuchen verarbeitet. Kuchen wird nochmal im Ofen in der Regel erhitzt. Kompott wird vielleicht in der Regel auch nochmal gekocht und so weiter. Hat natürlich auch nochmal einen gewissen Einfluss auf die Gehalte.
Roh sollte man den Rhabarber ja so oder so nicht essen, oder? Oxalsäure, ist das der Grund?
Ja.
Schon, ja, oder? Okay.
Aber die Oxalsäure hat noch einen anderen Grund, warum der Spargel da so viel hat.
Der
Spargel namens Rhabarber. Das wird, glaube ich.
Wechselstabverbuchselung, alles gut.
Ja, genau.
Zum Rhabarber nochmal mit der Oxalsäure. Es hat schon einen Grund. Furt, habt ihr gesagt hier, wie sieht es denn aus mit Pflanzenschutzmitteln?
Ja,
da ist das Thema, da ist das Thema Schutz, ist vielleicht als Wort da ganz gut. Ist der natürliche Schutz vom Rhabarber gegen Fressfeinde.
Ja.
Sollte man gar nicht unterschätzen, weil Pflanzen machen oft solche Stoffe rein, um sich natürlich gegen Fraßfeinde zu schützen.
Ja, wenn sie keine Dornen haben oder sich anderweitig stachelig zeigen
können. Dann lösen
sie
es meistens irgendwie mit irgendwelchen Stoffen, in dem Fall die Oxalsäure.
Mhm.
Ja, ich denke, da haben wir schon eigentlich ein gutes Menü, oder? Ein Frühlingsmenü. Spargel, Erdbeeren und Rhabarber zum Nachtisch.
Genau, aber wir sind noch gar nicht auf die Rückstandsbelastung vom Rhabarber.
Ja, da hat auch Marc gesagt, also wir haben Oxalsäure, also finden wir nichts, ist doch.
Finden
stimmt,
wir gar
oder?
Nichts.
Finden wir nichts, oder?
Sagen wir es mal so, so gut wie nichts.
Okay.
Okay, das ist ja schön.
Ähnlich wie beim Spargel, jetzt war es richtig. Ganz selten mal. Und wenn, dann geht es auch in Richtung, dass man mal vielleicht einen Rückstand von einem Herbizid findet, weil eben Rhabarber auch bodennah und vielleicht ein Befallsdruck gegen andere Unkräuter. Gegen Unkräuter. Mhm.
Ist ja eigentlich schön, dass die meisten der Frühlingssachen bis jetzt eigentlich pestizidtechnisch, rückstandstechnisch eigentlich komplett unauffällig sind. Erdbeeren haben wir thematisiert. Haben wir noch anderes Gemüse, Obst, was im Frühjahr typisch wird und wo es vielleicht anders ausschaut?
Fällt dir was ein, Leonie, was man noch ansprechen könnte? Wie sieht es denn so bei frischen Kräutern aus? Wäre vielleicht noch ein Thema?
Ach, tatsächlich, Kräuter, irgendwie sind die ein bisschen auffälliger.
Sowas wie Petersilie meint ihr jetzt, oder?
Ja, es gibt ja viele Kräuter, die natürlich beliebt sind, auch im Frühjahr gerade, dass man wieder mal sowas Frisches auch hat. Die Kräuter, die wir jetzt im Supermarkt kaufen, sind allerdings auch oft aus allen Teilen der Welt. Interessanterweise kommen die auch zum Teil aus Afrika, aus Kenia und so, wo man vielleicht jetzt nicht unbedingt damit rechnet. Und die Kräuter können auch ganz schön viele Rückstände enthalten in einer Probe. Auch wenn wir üblicherweise auch hier die Rückstandshöchstgehalte einhalten, aber da sind echt zum Teil ganz viele verschiedene Wirkstoffe auch drauf. Deswegen gerade bei Kräutern, die kann man ja auch in so einem kleinen Topf haben oder auch nur auf dem Balkon im Kasten oder auf der Fensterbank, kann man sich vielleicht auch überlegen, ob man nicht lieber selber was hat, anstatt die Kräuter zu kaufen, die auch noch weit her aus Kenia oder so angeliefert werden müssen.
Ja, ist tatsächlich, glaube ich, wie wenn wir nochmal die Brücke schlagen zum Radieschenblatt, ist halt auch oberirdisch, ja, da werden die Pflanzenschutzmittel direkt aufgebracht, da finde ich die.
Die Oberfläche ist groß.
Die Oberfläche ist groß, ich nehme vermutlich direkt Dill oder sowas, ist ja bestimmt dann eins von denen, die besonders gefährdet sind, schätze ich jetzt mal, weil diese dünnen Blättchen, ist das so?
Ich würde jetzt bei den Kräutern keinen großen Unterschied machen, egal ob wir jetzt Petersilie, Schnittlauch, Dill, Estragon, was es alles so gibt, Koriander untersuchen. Man findet schon eine ganze Palette an Wirkstoffen drauf. Nichts, was wir jetzt, wie es die Leonie gesagt hat, zu beanstanden gehabt hätten.
Ja, also das ist auch wichtig, um das Ganze einzuordnen nochmal. Mhm.
Genau. Und sie kommen wirklich teilweise von weit, weit her, überraschend weit her, auch für uns, was wir manchmal so auf dem Tisch liegen hatten. Nicht nur Afrika, auch Asien. So, wir haben ja auch diese asiatischen Kräuter, Koriander, den Thai-Basilikum und so weiter. Hat aber allerdings mit unserem Basilikum hier wenig gemeinsam. Und dann muss man noch dazu sagen, vielleicht noch ein Aspekt aus der, ja, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Bei den Kräutern findet eine Behandlung relativ früh statt. Das Empfindlichste bei den Kräutern sind die Setzlinge, die gezüchtet werden. Die werden sehr, sehr stark behandelt, weil die in einem sehr hohen Befallsdruck ausgesetzt sind. Und da kommen schon sehr, sehr viele Rückstände davon her.
Mhm. Befallsdruck von Fungiziden oder?
Insekten, also so, es gibt ja diese kleinen Mücken und Insekten, die für Kräuter oder auch fürs Gemüse, die man auch dann als manchmal noch drauf findet und so weiter. Thema Grünkohl, wo man jetzt dann als die weißen Fliegen noch drauf findet, bei Kräutern ähnlich. Und auch das Thema mit Fungiziden, dass die einfach gegen Pilzkrankheiten sehr, sehr empfindlich sind.
Okay.
Also, wie wir lernen, das hat auch einen Einfluss, wann ich die Pestizide ausbringe und wann ich die Frucht oder Kultur ernte. Ich meine, Kräuter möchte ich ja jetzt nicht besonders erwachsen haben. Die sollen ja noch zart sein und entsprechend auch frisch. Deswegen werden die wahrscheinlich auch relativ früh geerntet, nehme ich mal an. Und dann habe ich höhere Gehalte, wie wenn ich quasi das nochmal ein halbes Jahr stehen lassen würde. Ist das richtig so?
Kann man so stehen lassen, ja. Dass sich auch Gehalte mit der Zeit in der Pflanze noch abbauen können. Ob man die jetzt eine Woche früher oder später erntet, kann schon einen gewissen Einfluss haben.
Okay. Frühling kann kommen, meiner Meinung nach.
Ja, meine auch.
Ja, aber jetzt kommt erstmal noch Winter, genau. Wenn wir es aufgenommen haben. Aber der Spargel steht in den Startlöchern, die Erdbeeren stehen irgendwann dann auch wieder in den Startlöchern.
Und wir freuen uns drauf.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht noch kurz, wir haben ja sonst immer Tipps gegeben.
Ja, ja,
zum
das
Ende.
Kann man noch. Ja, also was willst du noch? Ich meine, die üblichen Tipps, waschen und Bio kaufen.
Genau, lässt sich auch auf hier übertragen. Und die Leonie hat es ja richtig gesagt, auch bei den Kräutern, einfach auch mal vielleicht selber anbauen.
Ja, auf jeden Fall.
Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren Gesprächspartnern.
Danke, Marc. Alter Hase, Leonie, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ja, hat mir Spaß gemacht. Dankeschön, dass ihr mich eingeladen habt.
Ich habe es ja vorher schon gesagt zum Anfang. Einer macht's gut bisher, zwei machen es noch besser.
Das stimmt, vielen Dank. Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories – Geschichten aus dem Untersuchungsamt.